Angst, in deiner Barmherzigkeit und Liebe. Danke, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, dem wir vertrauen können, weil du unser Vater bist. Du hast uns geschaffen für Absicht, nämlich in Gemeinschaft mit dir zu leben. Du hast uns nicht gemacht als Zufall, sondern als deine geliebten Kinder. Du sehnst dich einfach, dass wir zu dir heimkommen und mit dir das Leben und darüber hinaus benannt sind. So rede du auch wieder zu uns durch dein Wort und hilf das Verstehen auch, damit wir verstehen, was du uns sagen willst an diesem Abend. Amen. Die zweite Einheit ist jetzt, es geht dir ums Herz, die vier Feinde des Herzens. Und dass man nur kurz bespricht, was ist eigentlich das Herz, wenn man vom Herz redet. In der Bibel ist ein Vers, der ist in Jeremia 17, Vers 9. Das Herz ist ein trügerisches Ding, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Die Frage ist, was ist eigentlich unser Herz? Oder wenn die Bibel von Herz redet, was meint die Bibel damit? Zum einen ist unser Herz natürlich der quergestreifte Muskel in unserem Körper. Der pumpt jede Minute zwischen 4 und 12 Liter Blut durch den Körper. Und das gewöhnlich zwischen 80 und 100 Jahren. Ist eigentlich ein erstaunliches Organ. Das macht nie Pause. Und wenn es Pause macht, ist Pause. Es ist vorbei. Ist auch ein Wahnsinn, gell? 24 Stunden, 80 Jahre lang pumpt das dahin. Jede Minute ungefähr 8 Liter Blut durchschnittlich. Aber wenn die Bibel vom Herz spricht, dann spricht es nicht über diese faustgroße Pumpe, sondern die Bibel spricht dann über den inneren Menschen. In unserer Umgangssprache haben wir das ja auch so, wenn ein Bub sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann meint er auch nicht, ich liebe dich mit ganzer Pumpe, sondern er meint nicht jetzt das Ding da, er meint, ich liebe dich mit den inneren Menschen, mit meinen Gefühlen, mit allem, was ich bin. Und das, wenn einer sagt, ich liebe dich von Herzen, dann meint er eigentlich, ich denke an dich Tag und Nacht. Das ist eigentlich, was man damit meint. Das Herz ist aber auch das Zentrum unseres Denkens. Hebräer 4, Vers 12 ist ein super Vers im Neuen Testament. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ist oft faszinierend. Ich habe schon Menschen getroffen, die haben gesagt, sie haben irgendwie die Bibel in die Hand gekriegt, haben zum Lesen angefangen und sind gläubig geworden. Das Wort ist scharf. Es bewirkt was. Es ist nicht nur ein Menschenwort. Es ist Gottes Wort. Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes ist so etwas wie ein Gewissen für das, was wir denken in unseren Herzen. Und letzte Woche, für die war es da waren, Matthäus 15, 19, wo Jesus sagt, aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken. Nicht nur aus unserem Kopf kommen die bösen Gedanken. Sie kommen aus dem Herzen hervor, aus einer inneren Haltung oder Einstellung. Ich lese oft ganz gerne in Blaise Pascal, schon lang gestorben, aber er war ein gescheiter Mensch. Der hat mit 19 Jahren die erste funktionierende Rechenmaschine entwickelt. Und die Wahrscheinlichkeitstheorie, das Pascalsche Gesetz, und er hat die Grundlage für die moderne Hydraulik schon damals erfunden. Ein gescheiter Mann, ist mit 31 schon gestorben. Der ist aber gläubig geworden an Jesus und hat dann als gläubiger Mensch, der hat vieles so klare Gedanken gehabt. Und die hat er aufgeschrieben, macht nichts, das passiert mir auch immer, gell? Die hat er aufgeschrieben, die Gedanken, und hat es dann in seinen Mantel eingenäht. Und nachdem er gestorben ist, hat man seine ganzen Notizen aus dem Mantel rausgenommen und hat das in ein Buch zusammengefasst. Und das Werk heißt Pensée, Gedanken. Und einer meiner Lieblingssätze in diesem Pensée ist, wo der Blaise Pascal sagt, die Argumentation des Menschen kommt von seinem Herzen, nicht vom Kopf. Wir argumentieren vom Herzen. Denn viel wichtiger wie die Information, die wir sammeln, ist die Einstellung, die ich als Mensch zu Gott und zu Menschen habe. Die Information, was du kriegst, macht dich nicht zum Menschen, der du bist. Es ist dein Inneres, dein Herz, deine Einstellung, was dich zu dem macht, was du bist. Das kann ich ganz leicht beweisen. Hier zu sehen von mir aus an die 150 Menschen in dem Raum. Ihr hört die nächste halbe Stunde alle genau dasselbe. Jeder fängt, kriegt genau dieselbe Information und jeder fängt, geht hinaus und denkt sich was anderes. Wisst ihr warum? Weil wir denken mit unseren Herzen. Unsere Gesinnung bestimmt, wie wir denken. Nicht nur unser logischer Verstand. Das glauben wir Monoleit oder wollen wir glauben. Es ist aber nicht so. Von Charles Windoll, das nächste, Simon, der hat was gesagt, das gefällt mir sehr gut. Das ist ziemlich klein, ich habe es aber auf irgendeine Zettel drauf. Er hat geschrieben, je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, welchen enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zum Leben für mich ist wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, als Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg, wichtiger als was andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung, das Herz, ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder mein Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde, eine Familie. Das Bemerkenswerte daran ist, dass wir wählen, welche Einstellung wir einnehmen, jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten werden. Das kann man nicht. Das Unveränderbare können wir nicht verändern. Das Einzige, das wir tun können, ist die eine Seite zu spielen, die wir haben, unsere Einstellung. Und dann schreibt er, ich bin überzeugt, dass das Leben aus 10% daraus besteht, was mir geschieht. Und zu 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Genauso ist es mit deinem Leben. Wir sind verantwortlich für unsere Einstellung. 10%, sagt er, von deinem ganzen Leben bestimmt deine äußeren Umstände. Und 90%, wie du darauf reagierst. Wie gingen wir mit unserem Herz um? Und ich war letzte Woche in Deutschland, in der Bibelschule, in der Klostermühle heißt sie. Das ist da gibt es Schloss Klaus, kennen einige von Konfi-Unterricht. Klostermühle ist das deutsche Zentrum, auch für Konfis und so. Und da war ein Mitarbeiter, der Heiner Eberhard, der ganze lieber Kerl, der schon 40 Jahre dort Mitarbeiter hat, heuer sein Jubiläum. Und ich habe ihm gratuliert und gesagt, Heiner, 40 Jahre, allerhand. Dann hat er gesagt, ja, ich habe denken müssen bei 40 Jahren an die 40 Jahre Wüstenwanderung für die Israeliten in der Wüste. Weil im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2, steht einmal, du sollst an den Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Und dann steht, um dich zu prüfen, und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Er hat gesagt, die 40 Jahre hat Gott mich erkennen lassen, was in meinem Herzen ist. Und dann habe ich gefragt, Jörn, was hast du erkannt? Was ist in dein Herz? Dann hat er gesagt, früher dachte ich, dass wenn ich älter werde, dass ich das Christenleben schon langsam in den Griff bekomme. Aber ich habe erkannt, dass die Abgründe meines Herzens viel tiefer sind, als wie ich je gedacht habe und dass ich von Gott viel mehr ergriffen bin, als ich je zu hoffen wagte. Es hat mir gefallen. Einer hat gesagt, ich krieg's Christenleib nie in den Griff. Aber eins habe ich gelernt, Gott hat mich im Griff. Das ist die gute Botschaft. Je älter wir werden nicht besser. Und wir wissen es längst immer, wenn wir, aber nicht besser. Aber wenn wir das Vertrauen gewinnen, dass wir ergriffen sind, dann haben wir alles gewonnen. Und ich möchte heute über eine Seite von unserem Herz sprechen. Und da möchte ich jeden von uns auffordern, uns eigenes Herz zu prüfen. Nämlich, ehrlich zu sein uns selbst gegenüber. Wenn wir wollen, dass unser Herz gesünder wird, dann müssen wir unser Herz prüfen. Und da muss man oft, wenn man Entscheidungen trifft, kann man oft sein eigenes Herz prüfen. Wo steht mein Herz? Ich mache es so praktisch, wie ich kann. Wir haben jetzt die WM. Und wenn du so eine Lage hast wie mir da bei der WM, da kriegst du ein paar gute Angebote. Aber nicht jedes Angebot ist unbedingt moralisch, ethisch ganz korrekt. Was tust? Sagst du, ja, das tut auch jeder. Und das bringt mir was. Oder prüft man sein Herz und sagt, ist das ehrlich, was ich da tue? Prüfe mein Herz. Oder sage ich, nein, das tut auch jeder. Das passt schon. Oder du bist in Streit mit irgendwen und dann bittest der Vertrauensperson um Rat, aber du willst gar keinen Rat. Du willst nur, dass er dir bestätigt, dass du recht hast. Ich sage aber, ich will einen Rat. Eigentlich will ich keinen. Ich will nur eine Bestätigung. Bin ich ehrlich mit mir selber? Und die Frage müssen wir uns immer wieder stellen, wo wir wollen, dass wir gesund sind im Herzen. Sag ich mir selber die Wahrheit, bin ich ehrlich mit mir selbst? Warum sage ich das so? Weil, ich kenne jetzt nicht alle von euch, aber eins weiß ich von euch, weil ich mich auch kenne und ein paar von euch kenne ich auch. Wir sind alle Experten, uns selber anzulernen. Das ist immer gut. Wir reden uns was ein, das brauche ich, das muss ich kaufen, nein, das brauche ich unbedingt. Obwohl wir es eigentlich nicht brauchen. Und obwohl wir es uns gar nicht leisten können. Und dann kommt der Stress mit den Schulden, Kredite, Streitpotenzial daheim. Oder ich lasse mich auf eine Beziehung ein, wo ich genau weiß, gescheit ist das nicht. Es ist nicht klug und ich tue es trotzdem. Und eine Beziehung, vielleicht wird sie noch schwanger. Heiraten will man so auch nicht. Dann kommt die Frage, soll man das Kind abtreiben? Und so geht eins ins andere. Oder wir lassen uns auf ein Geschäft ein, wo wir genau wissen, ganz koscher ist eigentlich nicht. Und dann kommt es auf die unsaubere Geschäftsführung und man muss immer mehr Unehrlichkeiten dazahlen. Und es wird aber schwieriger. Und die Frage ist, jeder von uns, im Großen oder Kleinen, kennt das mehr oder weniger. Die Frage ist, warum trifft man manchmal so dumme Entscheidungen? Und die Antwort ist eine ganz einfache. Wir sind Weltmeister, uns selber was vorzumachen. Da sind wir alle relativ gut. Wir reden oft gerade, manche Leute sagen oft, ja, nein, ich treffe objektive Entscheidungen, was richtig ist. Aber Objektivität ist ein Mythos. Der Einzige, was objektiv ist, ist Gott. Und die einzige Objektivität, die du und ich haben, ist, wenn ich meine Subjektivität, das heißt, so wie ich bin, möglichst realistisch wahrnehme. Ein Mensch, der sich selber wahrnimmt, wie er ist, der ist am objektivsten. Aber wenn wir uns selber nicht wahrnehmen, und ich will es gar nicht, ich will mich gar nicht zeigen, wie ich bin, weil dann kann ich ja vielleicht das nicht mehr tun, oder sollte ich das tun. Und da belegen wir uns selber. Also die Frage, bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Mit anderen Worten, warum kaufe ich das Auto oder den Traktor ehrlich? Ja, weil ich meine, die Winter werden aber härter, ich brauche jetzt gar ein Allrad. Ehrlich. Ist das der Grund, warum du das kaufst? Ich habe ja nichts gegen schöne Auto und große Traktor. Das ist nicht der Punkt. Aber bin ich ehrlich zu mir selber, wenn ich was kaufe? Oder warum bin ich so zornig? Warum reagiere ich so zornig? Ja, weil der im Unrecht ist. Ehrlich? Oder ist nur dein Stolz verletzt? Wo ist der ehrlich? Oder die Lore sagt immer zu mir, warum setzt du nicht gleich die Brille auf, siehst du eh nichts mehr? Dann sage ich, ja, ich habe es vergessen, das ist mir lästig. Ehrlich? Ehrlich ist, ich bin Zeitl. Das ist ehrlich. Aber wisst ihr, warum wir die Frage gerne vermeiden, die Frau lieber? Weil wenn wir ehrlich sind mit uns selber, nachher überführt man sich selber. Und das ist im ersten Moment unangenehm. Man will es gar nicht so genau wissen, wie ich bin, weil das passt schon. Schwamm drüber, das haut schon hin. Aber da wird unser Herz nie gesund. Dann legst du deinen Leibtag selber an und du weißt gar nicht, wer du bist. Und die Sache ist nämlich die, wenn ich meine Entscheidungen treffe und dabei nicht ehrlich bin mit mir selber, dann wird mein Herz immer härter. Und ich kann mit der Zeit gar nicht mehr unterscheiden, was richtig und falsch ist. Und nur was unser Herz anbelangt, da sind wir alle im selben Boot. Ich kenne dich nicht jetzt unbedingt jeden, aber eins weiß ich, du bist im gleichen Boot wie ich. Niemand ist geschützt, dass die vier Feinde unser Herz nicht zerstören. Da haben wir ein Problem. Weil Jeremia 17 sagt das Wort Gottes, das Herz ist ein trügerisches Ding, mehr als alles und es ist unheilbar. Es ist völlig egal, ob du eine alte Großmutter bist oder ein 15-jähriger Teenager. Eins weiß ich, du hast ein Problem mit deinem Herzen, mit ehrlich sein. Und das kann auch keiner in den Griff kriegen. Du kannst noch so viel Kirchen gehen, Bibel lesen, Gutes tun. Du kommst nie zum Punkt, wo du sagst, so, mein Herz hat einen Griff. Jetzt passt's. Das ist und bleibt eine Übung unser ganzes Leben. Interessant ist ja, der Jeremia schreibt, er sagt nicht, das Herz ist unehrlich. Das steht nicht da. Er sagt, das Herz ist trügerisch. Es ist immer so, unehrliche Menschen, jeder von uns hat schon unehrliche Menschen getroffen. Du weißt nach einer Minute, der liegt und der weiß, dass er liegt. Das ist nicht so schwer. Aber trügerisch ist was anderes. Trügerisch zu sein heißt, wenn ich so viel Wahrheit mit der Unwahrheit zaumisch, dass der andere nicht bemerkt, dass ich eigentlich liege. Das ist trügerisch. Und ich bin in der Lage, indem ich ein bisschen eine Wahrheit zur Unwahrheit mische, bin ich in der Lage, dich zu manipulieren. Das ist trügerisch. Und wir sind in der Lage, uns selber zu belügen, indem wir zur Unwahrheit ein bisschen Wahrheit dazu tun und dann schaut es nicht mehr so schlecht aus. Na, so ist es, passt. Das Herz ist ein trügerisches Ding, Freunde. Wer kennt sich mit dem Herzen aus, sagt er. Wer kennt sich mit ihm aus? Und der Einzige, was sich auskennt, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Wir kennen uns. Ist nicht immer mal, dass wir sagen, du, wie kann ich nur so blöd gewesen sein? Warum habe ich mich jemals auf das einlassen? Das hat der Blinde gesehen. Weißt du, warum du das da hast? Weil dein Herz ist trügerisch. Wir betrügen uns oft selber. Man sagt, warum habe ich mir das gekauft? Das habe ich nie gebraucht und jetzt habe ich das schon. Oder ich verstehe nicht, warum ich das jemals gesagt habe. Das wollte ich doch nie sagen. Herz ist trügerisch. Willkommen im Club. Und darum müssen wir unser Herz prüfen. So, wir alle kennen auch Menschen, die was schöner, schneller, reicher, bekannter sind wie du und ich. Und manchmal sind wir total überrascht, wie einer, der was so bekannt, reich, schnell und gut ist, was der für ein Blödsinn trat und sein ganzes Leben ruiniert oft. Da fragt man, und da sagt man sich, wenn ich so viel Geld hätte wie der, dann hätte ich das niemals nötig. Warum muss jetzt irgendwer, der was im Monat schon 50.000 Euro kriegt, nochmal irgendwas hinterschlagen? Denkt man sich, das, wieso tut der das? Oder man sagt, wenn ich so bekannt war wie die, ja, dann hätte ich das nicht nötig, mich da mit denen auch noch einzulassen. Wenn ich so gut ausschaue wie die, ja, warum tut die so einen Blödsinn? Wisst ihr, warum die den Blödsinn tun? Weil ihr Herz genauso trügerisch ist wie deins. Das Herz ist trügerisch, mehr als alles. Und das Interessante dabei ist, Wenn andere Menschen sich selber anlegen, erkennt man es relativ schnell manchmal. Zum Beispiel Hannelore hat ein viel besseres Gespür dafür wie ich. Auch wenn er frisch verliebt sind, ich sehe das erst, wenn sie geheiratet haben. Aber die sieht das sofort. Oder, wenn wir oft mit einer reden, sagt sie auch bei, der legt sich da und selber an. Und dann, echt? Ja, der legt sich selber an. Die merkt das. Ich merke es auch, wenn es offensichtlich ist, aber nicht so schnell. Bei den Kindern ist es am einfachsten. Die, was Kinder haben, die wissen das. Sagt man, warum ist das Zimmer nicht aufgeräumt? Nein, ich habe keine Zeit gehabt, die wir lernen müssen. Du weißt, der legt sich selber an und der legt dich an. In Wahrheit ist er faul und er will nicht. Aus. Bei anderen sieht man das so eindeutig und schnell, wenn er sich selber anlegt. Aber bei dir selber nicht. Bei einem selber ist es eine ganz andere Sache. Gibt es einen Spruch, der heißt, ist er da oben, Stolz sieht Fehler bei anderen, aber nicht bei sich selbst. Und das Interessante ist, ihr kennt es zwar nicht, aber jeder in dem Raum weiß genau, wovon ich jetzt rede. Es gibt keinen, der was da sagt und sagt, was der schaut, keine Ahnung. Weiß nicht. Das weiß jeder, weil wir alle in dem Boot sind. Und ich möchte euch einfach bitten, ehrlich zu sein mit dir selber. Brauchst mit keinem anderen ehrlich sein, aber sei ehrlich einmal zu dir selber. Sich zum Beispiel fragen, warum bin ich noch in der Firma, wo ich bin? Warum bin ich noch am Dauernhof? Warum bin ich noch bei der Planei? Warum bin ich da noch? Sagt man, ja, weil das ist meine Berufung. Ehrlich? Oder hast du Angst, wenn du da gehst, dass du nichts mehr findest? Was ist der wahre Grund? Angst. Oder fragt man, warum baust du jetzt noch ein zweites Haus? Warum baust du jetzt noch ein Hotel? Machst du dir nur Sorgen? Ja, brauche ich nicht so viel Steuer zahlen und Gewinnspanne wird besser. Ehrlich? Ist das der Grund, warum du noch eins baust? Vielleicht ist die Wahrheit, dass dein Vater oder deinen Freunden beweisen bist, dass du was kannst und dass die endlich für voll nehmen. Der wahre Grund ist, ich fühle mich minderwertig. Was ist der wahre Grund, warum ich tue, was ich tue? Oder warum hast du wieder ein neues Gewand gekauft? Ja, ich habe keine, ehrlich. Ist das echt? Hast nichts mehr zu anlegen? Der wahre Grund, ich bin unzufrieden, ich fühle mich unattraktiv. Darum kaufe ich was. Der wahre Grund. Das ist anfangs oft bedrohlich, aber es ist eine extrem befreiende Sache, wenn ich mal ehrlich bin, weil ich muss mich nicht länger von der Lüge bestimmen lassen. Und ein Mensch, der sich nicht mehr von der Lüge bestimmen lässt, der ist ein Kandidat für Gott. Der sagt, Gott, ich brauche dich. Ich möchte ein ehrlicher Mensch sein. Hilf mir, ich kann es nicht. Und wenn man dann erkennt, dass Gott mich schon längst angenommen hat, dass er mich selber schon gern gehabt hat, wie ich bin. Das ist die schönste Erfahrung, was es gibt. Darum sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber die Lüge macht ihn nie frei, nur die Wahrheit. Und ist eine gute Übung, in den Spiegel zu schauen oder spazieren gehen und sich einmal die Frage stellen, das kann man auch laut sagen, der wahre Grund, warum ich meinen Job wechsle, ist, was ist er wirklich? Der wahre Grund, warum ich die Scheidung will, ist, was ist der wahre Grund? Der wahre Grund, warum ich mein Kind nicht konfrontiere, ist, warum tue ich es nicht? Der wirkliche Grund, warum ich nicht einmal in die Kirchen gehe, ist, was ist der wirkliche Grund? Wie einer mal zum Pfarrer gesagt hat, ist dir aufgefallen, ich gehe nicht mehr in die Kirche, schon lange nicht mehr. Der Pfarrer hat gesagt, ja, ist mir aufgefallen. Dann hat er gesagt, willst du wissen, wieso? Der Pfarrer hat gesagt, ja, kannst du mir sagen, in deiner Kirche sind nur Heuchler. Dann hat er gesagt, das passt, einen Platz haben wir noch. Weißt du, das ist das typische Unehrliche. Ich nenne euch einen Heuchler und erkenne nicht, dass ich selber genauso ein Heuchler bin. Das ist die, wo man ehrlich werden muss. Einmal, ich bin nicht besser wie die anderen. Wir brauchen euch einfach Vergebung und Gnade und die Liebe und Anerkennung und Wertschätzung. Das ist, was jeder Mensch braucht. Und ich möchte dich einfach bitten, für heute Abend, sei ehrlich zu dir selber Und dann noch, einfach zum Abschluss noch, was hat Jesus am meisten geliebt? Das Dritte. Und was Jesus am meisten geliebt hat, das war Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und man fragt, welche Menschen können zu Jesus kommen? Die Antwort ist ganz einfach, ausschließlich Sünder. Wenn du kein Sünder bist, kannst du nicht zu Jesus kommen. Und es ist auch einfach so gut zu verstehen, Jesus ist nicht für Christen gestorben oder für Atheisten oder für Moslem oder Buddhisten. Jesus ist für Sünder gestorben. Egal, was einer ist. Und jeder kann zu Jesus kommen, wenn er als Sünder qualifiziert. 1. Timotheus 1,15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin, sagt der Apostel Paulus. Es gibt keinen Größeren, sagt Paulus, für mich. Wenn er für mich groß genug ist, ist er für dich auch groß genug. Und wenn einer sagt, nein, so letzt bin ich nicht, ich bin nicht so ein Sünder, dann habe ich schlechte Nachricht, dann kannst du nicht zu Jesus kommen. Wer zu Jesus kann, nur Sünder kommen. Da habe ich mal eine Geschichte gehört, die stimmt anscheinend, irgendwo in Indien war das. Aber da ist die Mutter gestorben von einem Buben. Und der Bub hat noch im Pfarrer angerufen, ob er nicht ans Sterbebett kommen konnte und mit der Mutter da beten und so weiter. Und der Prediger hat halt zu der Frau gesagt, der am Sterbebett hat er gesagt, ist dir auch bewusst, dass du Sünderin bist und Vergebung brauchst, so wie alle anderen Frauen da draußen. Und dann hat die Frau ganz zornig geantwortet, vergleichen Sie mich nicht mit den Frauen da draußen, ich bin eine anständige Frau. Dann hat der Prediger zu ihr gesagt, dann tut es mir sehr leid, aber dann kann ich Ihnen nicht helfen, weil Jesus starb nur für Sünder. Ich weiß nicht, glaube ich sage das nicht, aber ich verstehe den Punkt, was der Prediger gemacht hat. Nur Sünder können zu Jesus kommen. Und in Matthäus Kapitel 9, Vers 10 bis 13, da lesen wir Matthäus 10 auf Matthäus Kapitel 9, Vers 10 bis 13, da lesen wir, und es geschah, als Jesus in dem Haus zu Tisch lag, die sind früher gleich nichts essen, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder, das sind schon wieder die zwei, und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer, das sind die Religiösen, als die das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist dein Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Das gehört sich doch nicht mit den Wüden da wissen. Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen. Und darum fühle ich mich so frei, zu ihm zu kommen. Wenn du Sünder bist, hast du die besten Karten, kannst du Jesus gehen. Und du findest Vergebung. Und im Lukas 18 ist diese bekannte Geschichte, die kennen einige von euch, Lukas 18, Vers 9, mit den Zöllner und dem Pharisäer. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, das ist im Lukas Kapitel 18, Vers 10. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, ein religiöser Mensch, durchaus ein guter Mensch, und der andere ein Zöllner. Die Zöllner, das waren ein bisschen, wie sagt man heute, Steuereintreiber ist zu wenig. Die waren weit lauber wie unsere Steuereintreiber. Der Pharisäer stand, der Religiöse, stand und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Der Zöllner aber stand weit weg und wollte nicht einmal die Augen aufheben zum Himmel, sondern er schlug an die Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das ist die gute Nachricht, dass wir zu Jesus kommen können, wie wir sind, ganz ehrlich, ganz offen. Und das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen, wo ich ehrlich sein oder wo ich mir, anderen und Gott was vorspielen. Und ich möchte noch abschließen mit einem Zitat von Malcolm Muggeridge, das habe ich noch Oma. Der Malcolm Muggeridge, den zitiere ich gern. Ich weiß noch, ob ich den letzte Woche zitiert habe. Nicht? Das war ein Journalist, der Engländer, der ist 1990 gestorben. Er war sehr bekannt, er war ein Spion im Zweiten Weltkrieg. Er hat auch im Kreml mit Stalin, den hat er persönlich gekannt. Er war Agnostiker, das heißt, er hat gesagt, Christenheit ist ein Haufen Blödsinn. Christianity is a load of rubbish, hat er gesagt. Aber 1960er Jahre hat er sich zu Jesus bekehrt. Und dann ist er ganz stark einfach für Jesus eingetreten. Er war derjenige, der die Mutter Teresa groß gemacht hat. Er hat sie bekannt gemacht. Und der Malcolm Muggeridge hat geschrieben, nachdem er gläubig geworden ist: Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Rom. Ich habe sehr einfach Zugang zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich auch als älterer Mann teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in unserer Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben: Multipliziere all diese kleinen Triumphe millionenfach, zähle sie alle zusammen. Ruhm, Erfolg, Vergnügen, Erfüllung. Und sie sind nichts, weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Und das ist die Einladung, die Jesus uns gibt, auf der letzten Seite deiner Bibel, die letzte Einladung Jesu, wo Jesus sagt: Wen da dürstet, der komme. Wer da will, jeder, der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und wenn jemand von euch Jesus noch nicht kennt, möchte ich einfach bitten heute Abend, dass du auf die Knie gehst, dass du sagst: Herr Jesus, ich habe bis heute ohne dich gelebt. Aber ich ändere mein Denken, ich tue Buße. Ich möchte ab heute mit dir leben. Komm du in mein Herz und sei du mein Herr und Heiland für jetzt und für ewig. Das ist alles, was es braucht. Einfach ehrlich sein. Ehrlich zu Jesus kommen und dich von ihm beschenken lassen. Und ich wünsche mir so, dass keiner von da heimgehen muss oder wo er sagt: Ich kenne den Jesus nicht. Weil er ist das Leben. Ich bete nur miteinander. Lieber himmlischer Vater, wiederum möchte man dir von ganzem Herzen danken für den Obenzaum. Danke für dein gutes, kluges, weises Wort. Und nicht nur das, es ist das Wort, was uns Leben schenkt, weil du der Schöpfer allen Lebens bist. Und wenn wir uns zu dir hinwenden, dann haben wir das Leben. Umgekehrt, wenn wir uns von dir abwenden, dann verlieren wir das Leben, weil du das Leben bist. Und so, Herr, wollen wir uns einfach an dich wenden, dich einladen, in unser Leben zu kommen, unser Herr und Heiland zu sein. Und wir wollen ehrlich sein, Herr, vor uns selber, vor dir und dann auch vor anderen Menschen. Danke, Vater, für das große Geschenk deiner Gnade und dass jeder, der will, zu dir kommen kann, wo wir nur ehrlich sind. Dafür danke ich dir so sehr, Herr Jesus. Danke, dass du uns wertschätzt. Und danke, dass es echt ein Abenteuer ist, mit dir zu leben und in dir auch zu sterben und mit dir in Ewigkeit zu sein. Danke, Herr, für diese Gewissheit und für die lebendige Hoffnung, die wir haben, weil du lebst. So, danke jetzt für den Abend. Segne die lieben Leute und schenke, dass wir gut heimkommen. Amen. Gut, ja dann.